Radio SRF.
19 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Das Bundesgericht erteilt dem AKW Mühleberg die Betriebsbewilligung, und zwar unbefristet. Die Aufsichtsbehörde ENSI wird gestärkt, zur Zufriedenheit der Energieministerin.
Die Juristen sind nicht Physiker, und hier sollte man effektive die Sicherheitsbehörden in der Beurteilung von Sicherheitsfragen vorziehen und ihnen auch hier die Verantwortung überlassen.
Doris Leutert. Schalteröffnung in Zypern, die Bankkunden behalten ruhig Blut. Und Christian Hunziker und der Schlüssel zum Erfolg.
Ums Verrecken anders, da sicher gehört das dazu. Wenn man nichts probiert, dann entsteht nichts Neues.
Auf den Spuren der innovativen Schweiz in unserer Serie. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fazer. Das Atomkraftwerk Mühleberg darf unbefristet weiterlaufen. Das hat das Bundesgericht entschieden und damit dem Energiekonzern BKW Recht gegeben. Die obersten Richter folgten der Atomaufsichtsbehörde und stellen das Bundesverwaltungsgericht in den Senkel. Dieses hatte alles ganz anders beurteilt. Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder.
Mühleberg bleibt am Netz. Unbefristet. So will es die Atomaufsicht, so will es das Bundesgericht. Nach ausführlicher Urteilsberatung entschieden die Richter mit 4-1 Stimme, ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aufzuheben, das dem AKW Sicherheitsmängel attestiert hatte. Für dieses Vorgehen fehlte den Bundesrichtern das Verständnis. Richter dürften nicht nach eigenem Gutdünken das Fachwissen von Experten übergehen und ihrem Bauchgefühl folgen. Genau das aber hätten die Verwaltungsrichter gemacht. Die offenen Fragen punkto Erdbebensicherheit, Notkühlung und zu den Rissen im Kernmantel, das Verwaltungsgericht wollte in einem Gesamtkonzept zur Sicherheit Antworten darauf. Die Betreiberin erhielt dafür ein Jahr Zeit. Das gewählte Vorgehen sei unzulässig, urteilten dagegen die Bundesrichter einhellig. Uneins waren sie sich in der Frage, ob das Energiedepartement UVEC angesichts der offenen Fragen tatsächlich eine unbefristete Bewilligung ausstellen durfte. Die unterlegene Richterin wollte, dass das UVEC eine neue, befristete Bewilligung ausstelle. Die Mehrheit war der Meinung, es genüge, wenn das ENSI Fristen für die Erfüllung weiterer Sicherheitsauflagen setze, weil das nötige Fachwissen sei in der Schweiz bei der Atomaufsicht vorhanden. Das ENSI dürfe und müsse deshalb entscheiden, ob das Atomkraftwerk Mühleberg unbefristet am Netz bleiben soll. Eine Aufteilung der Verantwortung auf verschiedene Stellen sei nicht sinnvoll. Damit würde die Zuständigkeit verwischt und die Unabhängigkeit der Kontrolle unterlaufen.
Der Entscheid sorgt für heftige Reaktionen. Zu hören hier nach den Nachrichten mit Uli Zindl.
Der zyprische Präsident Anastasiades hat sich bei den Bürgern für ihr Verhalten nach der Wiedereröffnung der Banken bedankt. Die Zyprer hätten gezeigt, dass sie ihr Land aus der Krise führen könnten, sagte Anastasiades. Auf Zypern hatten die Banken erstmals seit knapp 2 Wochen wieder geöffnet. Der befürchtete Massenansturm auf die Schalter blieb aus. Mehr als die Hälfte der Franzosen hält ihren Staatschef François Hollande für einen schlechten Präsidenten. Das zeigt eine repräsentative Umfrage 10 Monate nach dem Amtsantritt von Hollande. Laut der Umfrage eines Meinungsforschungsinstituts finden nur noch etwas mehr als 20% der Befragten Hollande einen guten Präsidenten. Heute Abend will er sich 45 Minuten lang den Fragen des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders France 2 stellen. In der syrischen Hauptstadt Damaskus ist ein Universitätsgebäude von Granaten getroffen worden. Laut einem Bericht des syrischen Staatsfernsehens wurden mindestens 15 Studenten getötet und zahlreiche weitere verletzt. Rebellen seien für die Tat verantwortlich, hieß es weiter. In der Schweiz sind die Wohnungsmieten zwischen 2000 und 2010 um mehr als 20% teurer geworden. Das ist mehr als die Teuerung, die im gleichen Zeitraum 9% betrug. Das Bundesamt für Statistik hat auch die teuersten und günstigsten Wohnkantone ermittelt. Ende 2010 waren Mietwohnungen in Zug, Schwyz und Zürich am teuersten, in den Kantonen Jura, Neuenburg und Wallis am günstigsten. Am meisten verbreitet sind Dreizimmerwohnungen. Sie kosteten vor 3 Jahren im schweizerischen Durchschnitt 1200 Franken. Die Basler Kantonalbank hat sich mit den Opfern der Vermögensverwaltung ASC auf einen Vergleich geeinigt. Die Kantonalbank zahlt etwas über 50 Millionen Franken, wenn alle Geschädigten zustimmen. Zudem werden den Kunden die Bankgebühren und Zinsen zurückerstattet. Die Kantonalbank hatte mit der mittlerweile liquidierten ASC zusammengearbeitet. Insgesamt erlitten die betroffenen Kunden einen Verlust von 100 Millionen Franken. Der damalige Geschäftsführer der ASC sitzt in Untersuchungshaft. Der Chef der Basler Kantonalbank ist zurückgetreten. Orange Schweiz meldet für das vergangene Jahr positive Geschäftszahlen. Der Mobilfunkanbieter konnte den Umsatz um 6% steigern auf 1,3 Milliarden Franken. Der Gewinn stieg um 7%. Zugenommen habe auch die Zahl der Kunden, heißt es in einer Mitteilung von Orange Schweiz. Seit Anfang Januar sei der Kundenbestand um 62.000 auf 1,7 Millionen gestiegen. Trotz der guten Zahlen will Orange weiter sparen. Bereits letzten Monat hatte das Unternehmen den Abbau von 140 Stellen angekündigt. Die Europäische Fußballunion UEFA will Rassismus härter bekämpfen. An einer Sitzung in Sofia hat das Exekutivkomitee eine entsprechende Resolution verabschiedet. Unter anderem werden die nationalen Ligen und Verbände aufgefordert, bei rassistischen Vorfällen härtere Strafen auszusprechen. Schiedsrichter beispielsweise sollten Spiele in solchen Fällen unterbrechen und die Behörden müssten dafür sorgen, dass Täter strafrechtlich verfolgt und aus Stadien ausgeschlossen würden. Weiter beschloss das Exekutivkomitee der UEFA, gezielt dagegen Spielmanipulationen vorzugehen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.814 Punkten plus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.555 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1,2170 gehandelt, der Dollar zu 94,97 Rappen. Das Wetter, in der Nacht Regen und Schnee bis auf 500 Meter, morgen einige sonnige Abschnitte, am Nachmittag vor allem im Norden wieder Regen. Im Norden um 7, im Süden bis 11 Grad.
Sie hören euch der Zeit auf SRF 2 Kultur, SRF 4 News und der SRF Musikwelle. Zypern am Tag 1 der Kapitalverkehrskontrollen. Keine Panik vor dem Schalter, aber was bringt's?
Also im Sinne von Vertrauen in das Bankensystem hat die Maßnahme wahrscheinlich eher negative Wirkungen auf die Frage, wie viel Geld muss kurzfristig für Zypern aufgebracht werden. Da hat die Maßnahme eher eine positive Wirkung.
Meint Martin Hellmich, Professor für Financial Risk Management. Dann, die internationalen Waffenhändler müssen sich wohl bald neuen Auflagen unterziehen. Brasilien zieht die Hausangestellten nicht mehr über den Tisch. Und wir ziehen nach Winterthur. Das wache Team der Hunziker Paten AG schafft's nämlich in unserer Innovationsserie. Zuerst aber zum Kernkraftwerk Mühleberg. Das bekommt also eine unbefristete Betriebsbewilligung. Und die Nuklearsicherheitsbehörde ENSI wird gestärkt. Ein wichtiger Entscheid für die Schweizer Energiepolitik. Christian von Burg wollte wissen, was das für die Zukunft von Mühleberg heißt. Er hat Reaktionen und Einschätzungen eingeholt.
Für die Gegner des Kernkraftwerks Mühleberg ist heute ein schwarzer Tag. Sie haben vor dem Bundesgericht nicht nur verloren, sondern, aus ihrer Sicht ist das fast noch schlimmer, die Rolle der Nuklearaufsichtsbehörde ENSI ist von den Bundesrichtern gestärkt worden. Kaspar Schuler von Greenpeace hält sich in seinem Kommentar zum Urteil deshalb nicht zurück.
Das Bundesgericht ist auf eine sehr naive und ich möchte sagen blinde Art und Weise der Logik gefolgt, dass das ENSI, das Nuklearsicherheitsinspektorat, seine Arbeit ja gut macht und hat die Pflichten des UVEC, der Bundesrätin Leuthard, extrem reduziert.
Das ist für die Kernkraftgegner umso bitterer, weil sie in die Arbeit des ENSI kaum Einblick bekommen und somit auch weniger Rekursmöglichkeiten haben. Anwalt Rainer Weibel setzt jetzt auf das zweite Verfahren, das er nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima angestrengt hat.
Ich hoffe, dass wir im zweiten Verfahren, nämlich im Bewilligungsentzugsverfahren, das jetzt auch beim Bundesgericht hängig ist, dass da ein anderer Entscheid kommen wird.
Der Anwalt kann aber nicht verhehlen, dass die Enttäuschung der Atomkraftgegner heute groß ist. Für viele der 100 Anwohnerinnen und Anwohner, die gegen das AKW vor Gericht gezogen sind, ist das Urteil zudem eine finanzielle Belastung. Freuen kann sich hingegen Energieministerin Doris Leuthard. Sie sieht sich in ihrer Haltung bestätigt, wonach Sicherheitsfragen nicht vor Gericht debattiert werden sollten.
Die Juristen sind nicht Physiker und hier sollte man effektiv die Sicherheitsbehörden in der Beurteilung von Sicherheitsfragen vorziehen und ihnen auch hier die Verantwortung überlassen und nicht den Juristen.
Leuthard kann auch deshalb zufrieden sein, weil sie jetzt neben dem ENSI keine zweite Aufsichtsbehörde schaffen muss. Sie kann ihre bisherige Politik weiterverfolgen, wonach die Kernkraftwerke so lange betrieben werden sollen, wie sie vom ENSI als sicher eingestuft werden. Eine feste Laufzeit für die alten Atomkraftwerke will sie nicht.
Wir haben sogar die höhere Sicherheit, wenn Betreiber ständig investieren, als wenn sie ein Datum kennen. Das ist wie bei Ihnen privat, oder? Dann investieren sie nicht bis zum bitteren Ende in die Sicherheit, sondern das rechnet sich ja dann nicht mehr.
Investieren, solange es sich lohnt, das ist das Credo der Betreibergesellschaft BKW. Und jetzt beginnt das Rechnen erneut. Denn die Aufsichtsbehörde ENSI hat zwei zentrale Verbesserungen gefordert. Sie will, dass die BKW eine zweite Wasserfassung zur Kühlung des Reaktors in Notfallsituationen baut. Und sie verlangt, dass die Zuganker um den rissigen Kernmantel verstärkt werden. Mit dem heutigen Entscheid des Bundesgerichtes sieht das Unternehmen jetzt die nötige Rechtssicherheit wiederhergestellt, um diesen unternehmerischen Entscheid in aller Ruhe zu fällen, sagt Verwaltungsratspräsident Urs Gasche.
Gegenwärtig sind wir daran, das Instandsetzungs- und Unterhaltskonzept jetzt zu präzisieren, mit der Aufsichtsbehörde ENSI die Detailmaßnahmen festzulegen. Und dann werden wir im Herbst, Winter dieses Jahres, werden wir im Verwaltungsrat entscheiden müssen, ob wir die notwendigen Investitionen aus Wirtschaftlichkeitsgründen noch tätigen wollen oder nicht.
Es ist also durchaus möglich, dass das Kernkraftwerk Mühleberg schon bald vom Netz geht. Allerdings nicht wegen eines Gerichtsentscheides, sondern aus wirtschaftlichen Überlegungen. Ebenfalls möglich ist, dass das Berner Stimmvolk Mühleberg vom Netz nimmt. Nächstes Jahr stimmt es nämlich darüber ab, ob das Atomkraftwerk umgehend abgeschaltet werden soll.
Was nützt mir mein mühsam erspartes Geld, wenn es auf der Bank liegt, die mir den Zugriff verwehrt und der ich nicht mehr traue? Seit dem 16. März haben die Banken in Zypern geschlossen. Seit heute Mittag sind sie wieder geöffnet. Doch vom befürchteten Tumult keine Spur. Obwohl der Zugriff aufs Geld in den nächsten Tagen stark beschränkt wird, um es im Land zu behalten, mit Kapitalverkehrskontrollen. Darüber sprach ich mit Martin Hellmich, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management. Für ihn war absehbar, dass es keinen Run auf die Banken geben würde.
Naja, es ist ja immer so, der Finanzmarkt und auch im Prinzip die Privatleute reagieren immer dann natürlich besonders panisch, wenn Dinge kommen, die sie überraschen. Hier in dem Moment ist es ja so gewesen, dass das, was jetzt passiert ist, nämlich dass Vermögen bis 100.000 Euro sicher sind auf der Bank und zur gleichen Zeit das Vermögen, die über 100.000 Euro liegen, dann diese Haircuts erfahren, das ist ja alles mittlerweile in den Köpfen der Leute drin und deswegen auch nichts Überraschendes mehr. Und insofern war ich auch gar nicht darüber erstaunt, dass ich diese Schlangen vor den Schalten und dass sich so etwas nicht gezeigt hat.
Die Banken waren ja auch lange genug zu, nämlich ungefähr 10 Tage. Dennoch ist die Rede von massiven Summen, die aus dem Land flossen, und zwar in dieser Zeit, in der die Banken geschlossen waren. Weiß man da eine Größenordnung?
Na gut, das sind ja bisher Gerüchte. Es gab in den sogenannten Target-2-Salden des europäischen Zentralbankensystems, gab es wohl, bevor es zu diesen Geschichten in Zypern kam, gab es da einen täglichen Saldo, der irgendwo zwischen 100 und 200 Millionen lag. Der soll scheinbar angestiegen sein, in der Zeit verdächtig. Das sind aber, wie gesagt, Gerüchte. Das kann man so nicht bestätigen. Was natürlich immer sein kann, dass Leute, die mehr Informationen hatten als andere, dann möglicherweise noch ihre Schäfchen ins Trockene gebracht haben. Aber das sind wirklich alles Gerüchte.
Ab sofort gelten jetzt Kapitalverkehrskontrollen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert das?
Einerseits können zum Beispiel grenzüberschreitende Geldgeschäfte begrenzt werden, hoch besteuert werden oder auch im Extremfall ganz verboten werden. Gleichzeitig kann man auch die Verfügbarkeit der Bürger über die auf ihren Konten vorhandenen Summen per Abhebung oder elektronische Überweisung einschränken. Und dann kann man sich sogar physische Grenz- und Zollkontrollen vorstellen, um zu verhindern, dass Bargeld in großem Stil in Koffern oder auf andere Weise das Land verlassen.
Und wo sehen Sie da die größten Schlupflöcher?
Eine Methode zur Umgehung von Kapitalverkehrskontrollen ist, dass ein Exporteur seinem ausländischen Kunden eine zu niedrige Rechnung ausstellt und die nicht gemeldeten ausländischen Devisen dann zur Kapitalanlage im Ausland nutzt. Man spricht dann von sogenanntem Under-Invoicing. Andere Variante wäre, ein Importeur würde sich von seinem ausländischen Lieferanten eine zu hohe Rechnung ausstellen lassen und die inoffiziellen Devisen dann im Ausland anlegen. Solche Varianten kann man sich vorstellen, also dass praktisch Export-Import-Firmen genutzt werden dazu. Für die normale Privatperson gibt es da bis auf den Versuch, Bargeld physisch ins Ausland zu transportieren, relativ wenig Möglichkeiten. Auf Firmenebene gibt es da vielleicht ein bisschen mehr.
Sie haben jetzt gesagt, für normale Privatpersonen dürfte es schwierig werden. Man hat so ein bisschen den Eindruck, die Großen kommen davon, die Kleinen kommen an die Kasse. Teilen Sie den?
Also hier in dem Fall jetzt eher nicht. Es ist ja so, dass gerade die Kleinen durch diese 100.000-Euro-Grenze geschützt sind. Für die Größeren, je nachdem, wo die ihr Konto hatten, ist ja mit echten Haircuts hier zu rechnen. Also insofern ist es hier schon so, man hat eher die Kleinen geschützt und hat in der Tat die Großen da schon ganz ordentlich zur Kasse gebeten.
Insgesamt, Martin Hellmich, bringt die Maßnahme überhaupt etwas?
Also wenn man jetzt mal kurzfristig sich die Frage stellt, welchen Finanzierungsbedarf hat Zypern, dann kann man sagen, ja, die Maßnahme bringt natürlich einen Teil davon ein. Die andere Sache ist natürlich die, welche langfristigen Effekte gibt es durch diese Maßnahme? Also das bedeutet, was bedeutet diese Maßnahme für das Vertrauen der Allgemeinheit in das Bankensystem? Und da kann man sich dann vorstellen, dass da diese Maßnahme auch durchaus kontraproduktiv wirken kann. Wenn beispielsweise in einem größeren Land der Eurozone es dann zu Schwierigkeiten kommt, man über Rettungspakete etc. verhandeln muss, dass dann möglicherweise die Bürger früher reagieren und ihre Einlagen abziehen. Also im Sinne von Vertrauen in das Bankensystem hat die Maßnahme wahrscheinlich eher negative Wirkungen auf die Frage, wie viel Geld muss kurzfristig für Zypern aufgebracht werden. Da hat die Maßnahme eher eine positive Wirkung.
Für wie groß halten Sie die Gefahr, dass Zyperns Volkswirtschaft kollabiert?
Also zumindest ist es offensichtlich sehr wahrscheinlich, dass sie nicht unbedingt kollabiert, aber wir können davon ausgehen, dass jetzt es zu einer längeren Schrumpfungsphase kommt. Das hat mit einer ganzen Reihe von Dingen zu tun, natürlich auch mit der Schwäche der Banken, die Unfähigkeit der Banken in Zukunft, Projekte, Wirtschaft, Kredite etc. in Zypern zu stemmen. Halt gleichzeitig natürlich auch mit der entsprechenden Überschuldung, gleichzeitig natürlich auch mit dem Thema Kapitalverkehrskontrollen, die natürlich den Reinfluss und den Rausfluss von Kapital aus Zypern schwierig machen. Das wird ja auch für Export und Import schwierig. Insofern also bedeutet das, die mittelfristigen Aussichten für Zypern im Hinblick auf Wachstum sehen nicht gut aus. Ich würde jetzt nicht von dem Szenario ausgehen, dass Zypern kollabiert. Aber man kann sich vorstellen, dass sich die ökonomische Entwicklung wahrscheinlich ähnlich darstellt wie in den letzten Monaten und Jahren in Griechenland. Und das ist ja auch schon mal keine gute Aussicht.
Martin Hellmich ist Professor an der School of Finance and Management in Frankfurt. Zypern hat nicht mal 1 Million Einwohner, aber 70 Milliarden Euro auf seinen Banken. Doch das war einmal. Das zweitgrößte Finanzhaus ist bankrott, das größte wird gerade kleingeschrumpft, auf Anweisung aus Brüssel. Was bleibt also außer Verbitterung? Philipp Scholkmann war in der Hafenstadt Limassol, der Drehscheibe des Offshore-Finanzplatzes.
Die Läufer schwitzen, der Schnellste hat noch 5 Kilometer bis ins Ziel. Es ist Marathon in Limassol. Die ganze Uferstraße entlang, vom alten Hafen, vorbei am russischen Supermarkt, den Fastfood-Restaurants, bis hinaus zur Touristenzone mit ihren Strandhotels und Ferienwohnungen und wieder zurück.
The money they're going to collect, they're going to give it in charity.
Der Marathon ist für einen guten Zweck. Aber nein, nicht für die Sanierung des maroden Staats, sagt Yorgos.
Not for prices, no, no.
Er steht am Rand und verteilt Schwämme und Wasser an die Läufer. Das Leben in Limassol soll weitergehen, auch wenn völlig unklar ist, wie. Yorgos ist überzeugt, die großen Fische werden ihr Geld aus der Stadt abziehen oder was davon noch übrig ist, so schnell wie möglich.
The big money, nobody's going to stay.
Warum sollten die weiter auf diesen Finanzplatz setzen, der mit einem Federstrich aus Brüssel seine ganze Glaubwürdigkeit verloren hat? Die Strandpromenade im Zentrum von Limassol wird wohl noch fertig saniert, mit Fördergeldern aus der Europäischen Union. Auf dem Spielplatz empfängt Janis seine kleine Tochter unten an der Rutsche. Er ist zum Krisentourist geworden, kommt aus Griechenland, war Schlosser dort, bis er den Job verlor, kam nach Zypern, wurde Hotelangestellter und bangt nun wieder um seine Stelle.
I work in one hotel.
Wahrscheinlich reise er zurück nach Griechenland. Dort seien die Perspektiven vielleicht doch besser, meint er.
Yes, it's better like here.
Limassol war ein Magnet für Ausländer, nicht nur im Gastgewerbe. Die meisten kamen in den Boomjahren her, als der Finanzplatz Milliardenvermögen anzog, insbesondere aus Russland. Zypern machte sich attraktiv mit hohen Zinsen, tiefen Steuern und, so der Vorwurf, auch mit laschen Kontrollen. Rund um die Banken entstand ein ganzes Netz von Finanzdienstleistern. Ausländische Geldinstitute eröffneten Filialen, Beratungsfirmen. Als Standortprämie gab es den freien Zugang zum riesigen europäischen Gesamtmarkt gratis dazu.
We are a global company, actually, so we are dealing with people who want to invest money in foreign exchange, in shares.
Karel ist Studienabgänger aus der Slowakei. Er heuerte mit ein paar Kollegen an als Trader bei einem zyprischen Devisenmarktunternehmen erst vor ein paar Wochen. Die jungen Slowaken wirken wie zu spät gekommene.
Our company is pretty stable.
Doch ihr Unternehmen habe nur seinen Hauptsitz hier. Es arbeite mit Kunden in der ganzen Welt und sei nicht betroffen vom zyprischen Bankenkollaps, glaubt Karel. Die größte Ausländergemeinschaft mit Abstand sind die Russen, mit oder ohne Milliardenvermögen. Für sie gibt's eigene Schulen, eigene Läden, zwei Zeitungen und seit 7 Jahren ein eigenes Radio. Wird der Sender bald seinen Betrieb einstellen?
Of course not.
Sicher nicht, sagt Radiodirektor Ilyas Antoniadis. Mit seinen mehr als 30.000 russischen Staatsbürgern ist Limassol eine richtige russische Kleinstadt, sagt er. Und das wird so bleiben. Bankenkollaps hin oder her, ist Antoniadis überzeugt. Vielleicht kamen viele erstmal her wegen dem Geld, aber sesshaft geworden sind sie nicht nur deswegen, sagt der Radiodirektor.
And the question today is the minus 15 in Russia with a 5 meter snow and you see Cyprus.
Stellen Sie sich vor, 15 Grad unter Null und 5 Meter Schnee in Russland oder 22 Grad und Sonne am Strand von Zypern. Was würden Sie vorziehen? Bald beginnt die Badesaison. Auf dem Steg beim alten Hafen schaut Michael aufs Meer hinaus. Manche sagen, Zyperns Zukunft liege dort draußen, unter dem Meer.
I mean, that's the hope. That's what everybody is saying, that gas...
Dort sind die Gasfelder. Doch niemand weiß, wann die tatsächlich Erträge abwerfen und wie viel. Der Finanzplatz jedenfalls sei am Ende, ist Michael überzeugt.
Cyprus used to be a financial center, a business center. And this field seems that it's going to be destroyed, if it's not already destroyed. Really, I mean, the near future is not really...
Er ist schon länger im Geschäft. Er arbeitet bei einem privaten Finanzdienstleister und sieht die nächsten Jahre für seine Heimatstadt ziemlich schwarz. Aber irgendwie würden sich Zypern und Limassol aufrappeln. Die Frage ist nur wie. Leonides Paskalidis hat ein paar Ideen. Er ist Direktor bei der zyprischen Handelskammer und wirkt aufgeräumt, als wäre seiner Insel ihr ganzes Businessmodell gar nicht weggekippt.
Absolutely. I mean, there is going to be a big problem.
Klar. Wir haben ein großes Problem, aber man muss schon genau unterscheiden, sagt er. Da ist das ausländische Geld, russisches und anderes, das sich wohl einen attraktiveren Hafen suchen wird. Aber da sind auch die ausländischen Unternehmen, längst nicht alle im Finanzsektor, Reedereien, Beratungsunternehmen, Speditionen, sagt Paskalidis. Die könnten ja auch in Zukunft Geschäfte machen von Zypern aus und ihr Geld in der Schweiz deponieren.
You can still have your business activity from Cyprus. But your bank account in Switzerland.
Doch warum sollten sie? Weil Zypern eine Reihe von Vorteilen behalte, Bankenkollaps hin oder her. Seine Strände sind das eine, die Infrastruktur, die gute Ausbildung seiner Bewohner das andere und die geografische Lage, sagt der Direktor. Als Insel der Stabilität vor der Küste eines Nahen Ostens im Aufruhr. Wer hier in der Region Geschäfte machen wolle, tue gut daran, auf Zypern zu bleiben. Vor allem aber, sagt Paskalidis, wir haben noch immer unseren Hauptvorteil, eine fast konkurrenzlos tiefe Unternehmenssteuer. Doch wird Zypern, das gerade 10 Milliarden europäische Hilfe angenommen hat, diese tiefe Steuer behalten können? Der Handelskammerdirektor hofft darauf. Und er hält noch ein anderes Argument gegen die Untergangsstimmung bereit. Zypern sei klein und beweglich.
So Cyprus is small. So we don't need to mobilize... Heavy investments.
Es seien keine riesigen Investitionen nötig, um es zu segnen.
If, for example, 5,000 Chinese decide to use Cyprus,
stellen Sie sich vor, wenn nur 5,000 Chinesen sich entscheiden, hier etwas aufzubauen. Für Deutschland und Frankreich oder Italien wäre das ein Nichts. Für unsere Volkswirtschaft aber wäre es ein enormer Impuls, sagt Paskalidis. Lösen also schon bald die Chinesen die Russen in Limassol ab. Jorgos auf der halben Marathondistanz verteilt seine Schwämme und bleibt skeptisch. Limassol ist voller Energie, steht auf dem Sportplakat. Doch wie es aus der Energie künftig Geld machen solle, das wisse nur Gott.
Only he knows. Only God knows.
Christoph Mörgeli soll als Professor für Medizingeschichte an der Universität Zürich fragwürdige Doktorarbeiten angenommen haben. Statt geforscht seien nur alte Texte transkribiert worden, so der Vorwurf gestern Abend in der Sendung Rundschau des Schweizer Fernsehens. Während Mörgeli selbst ein weiteres Komplott gegen sich zu erkennen glaubt, wirft das Thema die grundsätzliche Frage auf nach der Qualität von solch medizinischen Doktorarbeiten. Inlandredaktor Roland Wermelinger hat quasi geforscht.
Man hätte erwarten können, dass die Leitung der Universität Zürich durch die bisherigen Ereignisse in der Sache «Sie gegen Christoph Mörgeli» etwas erprobter geworden sei im Krisenmanagement. Doch sie brauchte über 20 Stunden, bis folgende zwei dürre Sätze mitgeteilt wurden.
Die Universität Zürich klärt die in der Sendung Rundschau erhobenen Behauptungen bezüglich medizingeschichtlicher Dissertationen ab. Sie beauftragt die zuständige Fakultät um Klärung des Sachverhalts.
Zur Sache selbst. Die Anforderungen an eine Doktorarbeit eines angehenden Mediziners sind nicht in allen Universitäten gleich hoch. Aber Abschreiben und Transkribieren von alten Texten genüge nie, sagt Peter Sutter, langjähriger Präsident der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften.
Es gibt an allen Schweizer Universitäten und dann besonders auch von den Akademien ganz klare Vorschriften, was zu einem wissenschaftlichen Verhalten gehört, was Fehler sind, was Fehlverhalten sind. Und Abschreiben ist ganz klar ein Fehlverhalten.
Auch eine medizinische Doktorarbeit soll also einen eigenen Teil beinhalten, der zu neuem Wissen führt. Unbestritten ist aber, dass eine Doktorarbeit in Geistes- oder Naturwissenschaften deutlich aufwendiger zu schreiben und in der Substanz gehaltvoller ist. Die wissenschaftliche Qualität der Dissertationen von Medizinstudenten wird unter Akademikern oft angezweifelt. Man spricht gar von einer Proforma-Forschung.
Man darf aber nicht vergessen, dass der Mediziner ein bedeutend längeres Studium hat als der Historiker. Und darauf dann noch eine Doktorarbeit zu machen, ist natürlich in der gesamten Länge dann des Aufwandes, zeitlichen Aufwandes, einiges mehr.
Und darauf habe er eben Rücksicht genommen, erklärte Christoph Mörgeli gestern in der Rundschau.
Ich habe gewusst, die haben einen strengen Beruf, die haben auch sehr viel klinische Arbeit. Ich habe ihnen etwas gegeben, was sie auch zu Hause am Wochenende oder am Feierabend haben können machen.
Eine Dissertation so nebenbei in der Freizeit während der übrigen Ausbildung, das gehe heute kaum mehr, betont man bei der Akademie der Mediziner. Wer gewisse medizinische Berufe ausüben wollte, zum Beispiel Kardiologe, brauchte bis vor wenigen Jahren zwingend einen Doktortitel, heute nicht mehr. Deshalb sei der Druck auf einen angehenden Mediziner nicht mehr so hoch, einen Doktorhut abzuholen. Doch Peter Sutter gibt zu, es wollen halt trotzdem die meisten ein Arzt mit Doktor-Med-Titel werden.
Das ist zum Teil selbstempfundener Druck, weil man das Gefühl hat, gegenüber der Umwelt, sozialen Umwelt, vielleicht in gewissen Fällen auch familiären Umwelt, sei das sehr wichtig. Und in anderen Situationen finden es eben die Mediziner nicht wichtig.
Und wie wichtig der Uni Zürich ihre medizinischen Doktorarbeiten eigentlich sind, das wird jetzt ja abgeklärt.
Roland Wermelinger. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Innovativem. Der internationale Waffenhandel mit neuen Pflichten, Brasiliens Hausangestellte mit mehr Rechten und die Hunziker Partner AG mit ihrem Wissensmanagement. Der weltweite Waffenhandel ist Big Business, 70 Milliarden Jahr für Jahr. Doch ausgerechnet für den Kauf und Verkauf konventioneller Waffen fehlten bisher internationale Regeln. Das ändert sich nun. Der Entwurf für ein UNO-Waffenhandelsabkommen liegt vor. Er könnte schon heute Abend ohne Gegenstimme verabschiedet werden. Und selbst wenn es einzelne Heckenschützen gäbe, dürfte die UNO-Generalversammlung das wichtige Abkommen demnächst mit überwältigender Mehrheit gutheißen. Damit wird im Völkerrecht eine riesige und problematische Lücke geschlossen. Mehr dazu im Bericht von Fredrik Steiger.
Ein Gospelchor sang den Diplomaten vor dem UNO-Hauptsitz heute früh noch einmal ins Gewissen. Jetzt sei genug geredet über die Notwendigkeit, dem Waffenhandel Grenzen zu setzen. Jetzt sei es Zeit zu handeln. Das Anliegen ist alt, den Import und Export von Waffen zu regulieren. Mehr als 100 NGOs, darunter Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder humanitäre Organisationen wie das IKRK, kämpfen seit langem dafür. Bisher vergeblich. Zwar gibt es für Massenvernichtungswaffen, also atomare, biologische oder chemische Kampfmittel, längst strenge Vorschriften. Doch Flugzeuge, Kriegsschiffe, Panzer, Raketen oder Gewehre konnten bisher völlig frei gehandelt werden. Damit ist nun Schluss. Peter Woolcott, der australische Konferenzpräsident.
I believe we now have a draft text of the highest legal quality.
Man habe nun einen rechtlich exzellenten Vertragsentwurf. Erwin Bollinger, der Schweizer Verhandlungsleiter bei den Verhandlungen in New York, spricht von einem großen Schritt.
Es ist ein solcher Durchbruch, wenn man bedenkt, dass seit Jahrzehnten Bemühungen im Gange sind, den Waffenhandel auf weltweiter Ebene zu regeln, gewisse Standards festzulegen. Das hat man nie geschafft. Man hat für viele andere Bereiche hat man multilaterale Abkommen, hier nicht.
Erstmals werde die Erlaubnis, Waffen zu kaufen, an die Menschenrechte und das Kriegsvölkerrecht geknüpft.
Es gibt eine Bestimmung, die besagt, dass ein Waffengeschäft gar nicht erlaubt ist, wenn zum Beispiel das humanitäre Völkerrecht verletzt ist. Und dort verweist man dann auch auf die Genfer Konventionen.
Wegen der nationalen Ratifizierungsverfahren wird es noch dauern, bis der Vertrag in Kraft tritt. Doch dann werden beispielsweise jetzt noch völlig legale Waffenexporte an das syrische Regime oder an die Rebellen illegal. Denn beide Akteure verletzen gravierend Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht, sagt Amnesty-Waffenhandelsexperte Brian Wood.
It would make it illegal to transfer arms to the government of Syria.
Das jetzt vorliegende Abkommen ist weitaus griffiger als frühere Entwürfe. Das erkennen die NGOs an. Ebenso europäische, lateinamerikanische und afrikanische Länder, die sich in den Verhandlungen stark engagierten. Aber einige Schwächen bleiben. So werden gewisse Waffengattungen, etwa Kampfdrohnen oder Handgranaten, nicht ausdrücklich genannt. Die Bestimmungen über Munition sind eher weich. Und zwar muss künftig jedes Land Rechenschaft ablegen über seine Waffenimporte und Exporte, doch nur gegenüber der UNO und anderen Staaten und nicht gegenüber der Öffentlichkeit. Außerdem fehlen konkrete Strafandrohungen ganz. Immerhin, große Waffenverkäufe, die sich lange gegen ein Abkommen sträubten, also die USA, China oder Russland, sind nun an Bord. Wobei die Ratifizierung in Washington kein Kinderspiel sein wird. Wenige Stunden vor Abschluss der UNO-Verhandlungen glauben Beobachter, der Vertrag werde ohne Gegenstimme gut geheißen. Nur noch bei ganz wenigen Staaten droht ein Ausscheren heute Nacht, bei Iran, Syrien oder Pakistan. Doch selbst sie können das Abkommen nicht versenken. Der Vertragsentwurf würde dann einfach an die UNO-Generalversammlung weitergeleitet, wo schon nächste Woche. Einstimmigkeit wäre dort nicht nötig, und eine überwältigende Zustimmung ist garantiert.
Kinder hüten, kochen, putzen, Garten jäten. Millionen von Frauen machen das rund um die Welt. Aber besonders mies geht es dabei den Hausangestellten, denn die machen das oft unter katastrophalen Bedingungen und informell. In Brasilien soll sich das jetzt ändern. Brasilien hat ein Gesetz erlassen, das diesen Frauen die gleichen Rechte verleiht wie anderen Berufsgruppen. Das ist ein enorm wichtiger Schritt, erklärt Ulrich Achermann.
Ein Schreck ist das Dasein als Haushaltshilfe auch in Zukunft nicht. Doch immerhin gelten für die Schufterei nun zeitgemäße Anstellungsbedingungen. Nach Ostern treten der 8-Stunden-Tag und die 44-Stunden-Woche in Kraft. Auch eine Überstunden- und Wochenendregelung zu guten Ansätzen. Und dazu noch der Anspruch auf Familienzulagen, bezahlte Ferien, auf den 13. und auf den Schutz vor ungerechtfertigter Kündigung. Clara, Dienstmädchen in São Paulo, zeigt sich im brasilianischen Fernsehen erleichtert.
Para mim é sonho, porque, sinceramente, eu trabalho com medo. Eu vou sair, não tenho direito a nada. Se eu ficar doente, só vou falar tchau, né? Não preciso mais de você, do seu serviço.
Bis jetzt sei die Furcht ihr ständiger Begleiter gewesen, die Angst vor dem Verlust der Stelle. Sie hätte bloß krank werden müssen und schon hätte man sie entschädigungslos auf die Straße stellen können. Aber auch die Arbeitgeber melden sich zu Wort. Sie sind wenig begeistert, wie Margaret Galvão klarmacht, die Gründerin des Interessenverbandes.
Isso vai gerar uma problemática muito grande, encarecimento muito grande pro bolso do empregador, conclusão, desemprego.
Die neuen Leistungen bedeuten, dass wir monatlich etwa 20% mehr bezahlen müssen. Viele Familien sind damit überfordert. Sie werden ihre Angestellten entlassen. Ein schwarzes Bild, das die Vertreterin der Arbeitgeber zeichnet. Gleichwohl gehört ein Kern Wahrheit dazu. Der Bankprokurist Pedro Mesquita erklärt im Fernsehen aus seiner Sicht, warum gut gemeinte Lösungen sich schnell gegen die Hausangestellten richten können.
Uma das possibilidades
será a internação de minha mãe numa casa de saúde.
Wenn mich die Rund-um-die-Uhr-Betreuung meiner 99-jährigen Mutter jetzt noch teurer zu stehen kommt, kann ich mir das nicht länger leisten. Ich muss sie dann wohl ins Pflegeheim verlegen. Bisweilen wird die Reform für das Hauspersonal mit der Abschaffung der Sklaverei verglichen. So falsch ist das nicht, zumal in Brasilien 7 Millionen Menschen als Hausangestellte tätig sind, überwiegend Frauen. Die meisten stammen aus den untersten sozialen Schichten. Sie sind schwarz oder farbig und stammen ab von den einst aus Afrika hergeholten Sklaven. Vielleicht verlieren tatsächlich einige den Job. Die Aussichten sind aber durchwegs gut. Im höher entwickelten Süden Brasiliens sind Hausangestellte zusehends schwieriger zu bekommen. Die Löhne sind stark gestiegen. Brasilien ist in den letzten 10 Jahren deutlich gerechter geworden. Die Politik hat die Kleinen, die Hungernden, die Ausgegrenzten und die Farbigen entdeckt. An alle zahlt die Staatskasse heute Ergänzungsleistungen. Die materiell etwas besser gestellten Frauen vom Land und aus den Vorstädten mögen heute nicht mehr um jeden Preis abwandern und jedem urbanen Haushaltsjob hinterherrennen. Aber noch immer ist Brasilien ein Land mit ganz krassem Sozialgefälle. Zwischen Stadt und Land, zwischen Schwarz und Weiß und vor allem zwischen stark und schwach.
Und jetzt zur erfinderischen Schweiz, der widmen wir eine kleine Serie. Angefangen hatten wir bei der Maus, die es kennen kann und die von der Schweiz aus die halbe Welt erobert hat. Dank ihrer Innovationen steht die Schweiz in der Wirtschaftskrise gut da. Wir wollen wissen, woran diese Findigkeit der Eidgenossen liegt. Ein Beispiel findet sich bei der Winterthurer Hunziker Partner AG. Die Haustechnikfirma versucht schon seit Jahrzehnten, möglichst nachhaltig zu arbeiten. Und für ihr ausgeklügeltes Wissensmanagement hat sie höchste europäische Preise gewonnen. Denn Innovation ist mehr als technischer Erfindergeist. Ursula Hürzeler hat sich das in dem KMU-Betrieb zeigen lassen.
Christian Hunziker ist der Chef, CEO und Verwaltungsratspräsident in einem. Doch von hierarchischen Umgangsformen hält der 58-jährige Schnauzbartträger wenig. Chrigel nennen ihn seine Angestellten und ähnlich bodenständig tönt auch sein Lebensmotto. UVA, sagt er und erklärt.
Ums Verrecken anders, da sicher gehört das dazu. Man muss irgendwie etwas anschauen und mal schauen, was könnte man da anders machen. Und ab und zu ist es bringt es nichts, geht es in die Hosen, aber ab und zu kommt etwas Gutes heraus. Und wenn man nichts probiert, dann entsteht nichts Neues.
Etwas probieren, anders machen, gesamtheitlich denken, kurz gescheit arbeiten. Das wollten Christian Hunziker und sein Bruder Alexander schon, als sie vor rund 40 Jahren das Sanitärgeschäft von ihrem Vater übernahmen. Den Anstoß dazu lieferte ein Foto in der Zeitung.
Die älteren Menschen unter uns kennen das Bild noch, wo der Polizist, der in Japan mit einer Gasmaske den Verkehr geregelt hat. Das Bild ist um die Welt gegangen. Und ich habe gesagt, wir müssen nicht nur die Symptome bekämpfen, sondern die Ursachen bekämpfen.
Seither kümmert sich der KMU in Winterthur nicht nur um Rohre und Radiatoren, sondern auch um Umweltberichte und die Motivation seiner Mitarbeiter. Nachhaltigkeit heißt das Stichwort. Deshalb gehört zum Konzept der Hunziker Partner AG ein ausgeklügeltes Weiterbildungsprogramm. Rund 60 Stunden sind pro Jahr und Mitarbeiter dafür reserviert. Und die obligatorischen Kurse drehen sich längst nicht nur um technische Neuerungen. Mal geht es auch um benzinsparendes Autofahren oder um gutes Benehmen, wie an diesem Morgen.
Wie ihr schon aus dem Kalender erfahren habt, geht es ums Thema Knie. Ich habe das versucht, ein bisschen abzubrechen.
Andreas Sträßle ist Heizungszeichner. Aber wie alle anderen schlüpft er zwischendurch für seine Kolleginnen und Kollegen in die Rolle des Kursleiters. Er hat sich vorbereitet, bringt praktische Beispiele.
Der ideale Händedruck ist fest und trocken. Da müsst ihr euch selber ein Urteil bilden, was das heisst. Und dauert ungefähr 3 Sekunden. Und ganz wichtig, man schaut einem in die Augen, wenn man begrüsst.
Die Atmosphäre ist locker, aber ernsthaft. Lernen gehört zur Firmenphilosophie. Und Mitdenken ist Pflicht, wird aber auch belohnt. Wer beispielsweise 12 Verbesserungsvorschläge im Jahr macht, bekommt von der Geschäftsleitung ein Halbtagsabo geschenkt. Roland Jans ist an diesem Tag nicht an der Kniegeschulung. Er baut die Bäder ein im Neubau am Winterthurer Bahnhof. Der Sanitärmonteur arbeitet seit 9 Jahren in der Firma. Diese Kurskultur war für den Berliner neu. Doch jetzt ist er davon begeistert.
Ich finde es gut, dass man Weiterbildung hat, weil der Markt bleibt ja nicht stehen und kommt ja immer wieder neue Sachen auf den Markt und man lernt einfach nie aus, oder?
Nur, auf dem Bau wird spitz kalkuliert. Die Konkurrenz ist groß. Zahlt sich da Nachhaltigkeit bei der Kundschaft wirklich aus? Sicher, sagt Christian Hunziker. Seine Firma sei in den letzten Jahren stetig gewachsen. Und wie groß das Vertrauen sei, das zeige sich konkret beim sogenannten letzten Telefon.
Das letzte Telefon ist ja nicht irgendeine Marke, sondern das letzte Telefon ist, wenn die Abgebotsrunden fertig sind, bekommt man auch das letzte Telefon und dann sagt man, du kannst dann den Auftrag haben, wenn du diesen Preis machst oder so. Und das haben wir erreicht mit unserer Nachhaltigkeit, weil man möchte gerne mit uns arbeiten, aber man möchte nicht mehr bezahlen dafür.
Der KMU-Chef ist stolz auf den Erfolg. Weiterbildung, Wissensmanagement ist seine Passion. Und während manche Firmenchefs selbst heute kaum das Wort Nachhaltigkeit buchstabieren können, wie Hunziker süffisant anmerkt, freut er sich schon auf neue Herausforderungen. Seine Vision?
Ja, die Vision. Wir sind die Technik im Gebäude, ist unsere Vision. Und dieser leben wir nach. Wir möchten uns noch mehr vertiefen in diese Themen. Wir möchten noch mehr technisches Know-how haben. Noch mehr diese Gewerbe, so Sanitär, Heizung, Lüftung und Kälte, vernetzen, um diese Technik noch effizienter zu machen und einen Beitrag zu leisten für die 2000-Watt-Gesellschaft und für die atomfreie Schweiz.
Nur eines brauchen Hunziker und sein Team nicht mehr. Eine neue Auszeichnung. In der Kaffeeküche hängen schon genug Diplome und der höchste europäische Innovationspreis steht gleich beim Eingang im Treppenhaus. Fertig also mit den Wettbewerben.
Im Moment hat es keinen mehr. Jetzt habe ich keine Idee mehr. Also vielleicht gibt's wieder mal einen, dann können wir mitmachen.
Immer vorne dabei, Christian Hunziker von der Hunziker Partner AG. Ursula Hürzeler war dort für unsere Serie. Und mit der geht es nächste Woche aufwärts in luftige Höhen. Es geht um Seilbahnen. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich Tobias Gasser für die Nachrichten, Thomas Künzi am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.